Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Tapisserie, das sind landläufig riesige Wandteppiche, die Könige und Herrscher in Auftrag gaben, um sich und ihre Taten mit diesen Teppichen und durch sie zu verewigen. Die besten Künstler zeichneten die Vorlagen für die Kostbarkeiten, die dann auf riesigen Webstühlen produziert wurden. Ungewöhnliche Wandteppiche, nämlich solche mit höchst modernem Bilderarsenal, schafft die Künstlerin Margret Eicher, jetzt zu sehen in einer Ausstellung in Karlsruhe. Der Klosterplatz in Einsiedeln ist nach akustischen Gesetzen gebaut. Als man das herausgefunden hatte, war es bis zur Gründung der geistlichen Spiele nur noch ein kleiner Schritt. Das Welttheater Einsiedeln feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag. Ein Gespräch dazu mit dem Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuß. Zunächst aber in Salzkammergut, das ja als ganze Region Kulturhauptstadt ist in diesem Jahr, das mit einer Mischung aus Tradition und Weltkunst punktet und deshalb auch eher Ungewöhnliches an sehr ungewöhnlichen Orten zeigt. Gestern etwa gab es im Freibad Archkogel am Grundlsee eine Opernuraufführung, für die dort extra eine Freiluftbühne gebaut wurde. Der Wassermann vom Grundlsee ist eine Auftragsarbeit des Komponisten Vanni Moretti für die europäische Kulturhauptstadt Bad Ischl und es geht um eine in der Region bekannte Sage. Jörn-Florian Fuchs hat für uns zugesehen und zugehört. Was hat es denn jetzt mit dieser Geschichte erstmal auf sich, Herr Fuchs?
Die kennt jeder und jede in dieser Region. Das wird von Familie zu Familie weitergegeben. Also im Grunde geht es darum, dass ein Wassermann Liebeskummer hatte, weil er ein Salzmädchen in Vorurzeiten zunächst gedatet hat, wie man neudeutsch sagt, und dann ging das nicht mehr. Wir haben nämlich es mit dem Fall eines Klimawandels in Vorzeiten zu tun und dieses Salzmädchen, das versteinerte im Gebirge und der Wassermann blieb alleine zurück, wurde sehr, sehr wütend deswegen und hat den Fischern dort ihren Fischbestand weggefressen immer, sodass die also nichts mehr zu mampfen hatten zu Hause. Und diese Geschichte, wie gesagt, ist nicht nur eine Volkssage aus der Gegend und in der Gegend bekannt, sondern sogar im Wappen der Gemeinde findet sich eben dieser Wassermann vom Grundlsee. Und jetzt wurde da tatsächlich eine durchaus sehr, sehr aufwendig gestaltete Oper mit einer riesigen Freilichtbühne.
Der italienische Komponist Vanni Moretti hat sie geschrieben und auch selbst dirigiert. Welche Musik hat er erfunden? Eher Märchenhaftes oder Modernes oder von beiden etwas?
Ach, es ist eine schöne Mischung geworden. Also das ist nicht irgendwie die größte Avantgarde. Der Komponist ist, würde ich vielleicht sagen, in der neuen Musik eher so im Mittelfeld bekannt, hat aber sein eigenes Kammerorchester, das hier auch musiziert hat, in sehr eleganten Kostümen, auch auf der Bühne. Und hier ist zunächst mal ein kleiner Eindruck. Das sind jetzt die Fischer, die also darum kämpfen, dass sie Nahrung aus dem See ziehen.
Ein Vater zu seinen Kinderlein kann nicht kommen nach Hause ohne Brot. Selbst nur zwei so kleines Kindlein kriegt. Unsere Kinder sind so hungrig jetzt.
Das sind durchaus jetzt Melodien, wie wir es gehört haben, die ein bisschen erdig und bodenständig sind und auch so ein bisschen die Musik der Region aufnehmen. Aber einiges ist auch sehr schön und eigenständig. Es gibt eine ausufernde, fast kann man sagen, Tanzszene, wo Moretto dann so eine ganz eigene Art von Walzerdynamik, Walzerrhythmik erfindet. Also für diesen Ort und für dieses Setting ist das wirklich gut, finde ich.
Ja, ich hätte jetzt gleich den Vergleich gezogen mit Bregenz. Da gibt's ja einen unglaublich spektakulären Freischütz in diesem Jahr auf der Seebühne. Vermutlich kann und will die Aufführung am Grundlsee da gar nicht mithalten, oder? Aber wie macht Andreas Weinrich die Inszenierung? Der hat ja als Spielleiter an der Bayerischen Staatsoper schon gewirkt, aber auch eigene Arbeiten vorgelegt.
Ja, Weyrich macht wirklich mit seinem Ausstattungsteam ein Spektakel. Ich meine, man muss sich vorstellen, das ist wirklich sonst ja ein Freibad, ein Schwimmbad. Und wir haben eine Seetribüne für diese drei Aufführungen, die zunächst geplant sind. Ein Bühnenbild, das verdoppelt ist nochmal, weil man auch bei schlechtem Wetter in einer Halle nebenan spielt. Also wie in Bregenz oder auch wie beim Salzburger Jedermann. Und das ist ein Spektakel mit dem Wassermann, der wirklich so als Art genderfluides Wesen auftritt. Da haben nämlich Jugendliche aus der Region das gestaltet. Mate Herzschek singt das wunderbar, so ein Buffo-Bass. Und der taucht immer wieder auf und ab. Und wenn er abtaucht, dann sieht man auch Wasserspiele, Fontänen in dem See. Es gibt diese berühmten kleinen Boote, Ruderboote vom See, die auch gern die Touristen befördern, die eine Rolle spielen. Es gibt viel Lichteinsatz. Es ist wirklich ein opulentes Spektakel für diesen kleinen Rahmen und für diese wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer und in einer wunderbaren Besetzung auch mit überwiegend Nachwuchssängerinnen und Sängern, die kommen vom Mozarteum aus Salzburg. Es gibt einen sehr charmanten Chor, der überwiegend aus Bürgern aus der Region besteht, die dann auch so ein bisschen das Publikum anspielen. Also das hat Charme, das hat Esprit und das ist eine ganz eigene Note eben zwischen Lokalkolorit und dann eben doch einer Ebene mehr und bereichert auf jeden Fall diese Sommerfestivals, die wir allerorten hier haben.
Herzlichen Dank, Jörn Florian Fuchs. Er hat die musikalische Preziose Der Wassermann vom Grundlsee im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas für uns gesehen. Wenn Kunst immer auch das Abbild der Gesellschaft ist, dann ist diese hier sehr zeitgemäß. Margret Eicher band ikonische Figuren, wie man sie aus der Popkultur oder der Gaming-Szene kennt, auf großformatige Bildteppiche. Geknüpfte Kulturgeschichte, eine Art zeitgenössisches Wimmelbild, das die uralte Tradition des Teppichknüpfens mit modernster Digitaltechnik verbindet. Nicht nur, dass Margret Eicher ihre Bilder natürlich am Computer entwirft und dass heute digital kodierte Maschinen Teppiche weben und nicht mehr Menschen am Webrahmen. Eicher findet eben auch ihr Bildmaterial in der digitalen Welt. Digital Worlds heißt die Ausstellung im ZKM in Karlsruhe, dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie, mit 14 großformatigen Wandteppichen der Künstlerin. Rudolf Schmitz erklärt den wilden Mix und ihren kulturgeschichtlichen Hintergrund.
Die Geburt der Venus von Sandro Botticelli hat ebenso Pate gestanden wie das Themenrepertoire der Tattoo-Studios. Die amerikanische Sängerin Beyoncé als Liebesgöttin Venus surft allerdings nicht auf der Muschel einher, sondern fährt auf der Rolltreppe einer U-Bahn-Station. Die Windgottheit Zephyr, die Nymphe Chloris, die Fruchtbarkeitsgöttin Flora haben sich in schlanke Sehnsuchtswesen aus einer Parfümwerbung von Chanel verwandelt. Dieser schwarz-weiße Bildteppich von 2,50 Meter mal 4 Metern ist nach einer Bilddatei von Margret Eicher in einer Digitalweberei in Belgien hergestellt. Er ist spektakulär, kurios, begeisternd wie die meisten der ausgestellten 15 Werke. Kurator Philipp Ziegler.
Es ist eine absolute Melange von unterschiedlichen Bezügen aus der Kunstgeschichte, aus der Kulturgeschichte, aus der Mediengeschichte natürlich. Margret Eicher interessiert sich für Bilder, zitiert, benutzt, appropriiert Bilder und schleudert sie uns entgegen und wiederum in diesem Medium des Bildteppichs, was ja so antiquiert wirkt, aber natürlich hier auch eine enorme Aktualität besitzt.
Ein anderer Teppich zeigt Julian Assange, den Enthüllungsjournalisten, als jugendlichen Helden inmitten der Ninja Turtles, der vier mutierten Schildkrötenbrüder, umrankt von Schauplätzen aus Afghanistan und den Namen weiterer Whistleblower. Die Künstlerin beweist damit, wie aktuell das antiquierte, höfische Medium Tapisserie sein kann. Margret Eicher.
Natürlich ist es ein altes Medium, aber es ist ein Medium, das in seinem ganzen Bestehen nicht in erster Linie der Dekoration diente, sondern es war ein politisches Kommunikationsmedium. Ein Bildmedium, das wirklich wie heutige Massenmedien politische oder gesellschaftliche Inhalte oder auch einen Machtanspruch repräsentiert hat. Und genau auf diese Funktion baue ich auf. Genau nur deswegen ist mir die höfische Tapisserie ein auch ausdrücklich und explizit zitiertes Vorbild.
Großartiges und großdimensioniertes Vorbild war für Margret Eicher auch der im 11. Jahrhundert gefertigte Teppich von Bayeux. Ein mittelalterlicher Comicstrip, der die Eroberung Englands durch den Normannen Wilhelm schildert. Das Original ist 60 Meter lang. Die Künstlerin hat daraus einen Teppich von 30 Metern Länge gemacht. Titel Battle Reloaded. Eine monumentale Schwarz-Weiß-Collage von Gewalt, Flucht, Vertreibung. Beginnend mit dem Urknall, der die vier Ninja Turtles, Julian Assange, Lara Croft, Spider-Man und Batman ausspuckt und in einen fortwährenden Kampf mit Schusswaffen, Strahlenpistolen und Ähnlichem verwickelt. Dass diese Ausstellung im Karlsruher Zentrum für Kommunikation und Medien am richtigen Ort ist, hat nicht nur mit der zitierten Medienwelt zu tun, mit den hybriden digitalen Bildern und Figuren aus dem Arsenal der Gamestations, sondern auch mit der Geschichte der Webtechnik, die sich mit dem Namen des französischen Erfinders Joseph-Maria Jacquard verbindet. Kurator Philipp Ziegler.
Weil eben die Jacquard-Webstühle im 19. Jahrhundert ja eigentlich die ersten waren, in der maschinell mit Programmierung umgegangen wurde. Die Lochkarten wurden für diese Webstühle im Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich eingeführt. Und man kann eigentlich sagen, in der Entwicklung der Computertechnologie war das ein ganz markanter Meilenstein.
Mit ihren Medientapisserien, wie die Künstlerin sie nennt, sammelt Margret Eicher ein, was uns alle als hybride Welt aus Zeichen, Figuren, Symbolen, Buttons umgibt. An manche erinnert man sich kaum noch, sie hatten irgendwann einmal Relevanz, sind inzwischen längst vergessen. Wären da nicht diese Bildteppiche, dieses Archiv des Überflüssigen und Relevanten? Digitale Gegenwart und Zukunft in einem Medium des Mittelalters. Eine Begegnung der besonderen Art, wie sie wohl nur das ZKM Karlsruhe bietet.
Rudolf Schmitz über die Ausstellung Digital Worlds mit Bildteppichen von Margret Eicher. Und jetzt geht's nochmal ums Sommertheater, um ein ganz spezielles. Salzburg hat den Jedermann, Oberammergau die Passionsspiele, das kleine Schweizer Örtchen Einsiedeln aber hat sein Welttheater, ein Mysterienspiel, das alle paar Jahre mal buchstäblich vom ganzen Dorf auf die Bühne gestellt wird und das seit nunmehr 100 Jahren. 1924 gab es das große Welttheater des berühmten spanischen Schriftstellers Pedro Calderón de la Barca zum ersten Mal auf dem Platz vor der barocken Klosterkirche, in der Übersetzung von Josef von Eichendorff. In dieser Woche feiert man in Einsiedeln 100 Jahre Welttheater. Das Stück läuft natürlich schon seit Wochen, um- und nachgedichtet in diesem Jahr vom Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuß. Denn seit dem Jahr 2000 schreiben Autoren mit an dem Stoff, um das große Welttheater für unsere Zeit welthaltiger zu machen. Lukas Bärfuß habe ich gefragt, wie viel Welt er darin gefunden hat.
Sehr, sehr viel Welt. Zuerst bin ich nach Einsiedeln gefahren und habe diesen Klosterplatz besucht. Und dieser Klosterplatz hat unglaubliche Dimensionen. Das sind 7 Fußballfelder und das sollte die Bühne sein. Und ich war natürlich sehr beeindruckt. Und es war mir auch alles sehr fremd, weil ich komme überhaupt nicht aus dem katholischen Kulturkreis. Ich komme aus dem Rückzugsgebiet der Reformation, dem Berner Oberland. Und diese ganze Bildersprache und die Formensprache, das ist mir fremd. Aber ich war dann sehr schnell begeistert vom Fanatismus der Menschen in Einsiedeln für das Theater. Und wir haben 8 Jahre in der künstlerischen Leitung, haben wir diese soziale Installation entwickelt, weil das ist es nämlich, es ist viel mehr als nur ein Theaterstück, es ist etwas, was das Leben dort in Einsiedeln formt, gestaltet. Das ist eigentlich ein Chronometer dieser Gesellschaft, weil die Einsiedlerinnen und Einsiedler erinnern sich anhand des Welttheaters an ihre eigene Geschichte. Und das ist ziemlich einzigartig und sehr, sehr besonders und kostbar.
Weil Sie haben dort Menschen getroffen, die das schon seit 80 Jahren machen?
Also 80 bin ich nicht sicher, aber es gibt Menschen, die sind zum 8., 9. Mal dabei. Und wenn man sich vorstellt, dass es alle 7 bis 10 Jahre stattfindet, weiß man, was das für Zeiträume umfasst. Wir haben wirklich alle Generationen. Es ist wirklich ein Abbild der Gesellschaft, ein Spiegel unserer Gesellschaft auch, weil sich dort natürlich die Fragen der heutigen Zeit spiegeln und weil das barocke Stück von Calderón de la Barca uns allen eine Frage stellt, ganz einerlei, welcher Religion man angehört. Und diese Frage ist, welche Rolle ist deine Rolle? Quel papel es tu papel? Und das ist so aktuell wie ewig.
Jetzt müssen wir einmal erzählen, worum es bei Calderón de la Barca geht im großen Welttheater. Er wollte Typen der damaligen Gesellschaft auf die Bühne bringen, also den König, den Reichen, den Armen, die Weisheit, die Schönheit und auch ein ungetauftes Kind und sich selbst natürlich auch, denn zu Beginn tritt sowas wie ein Schöpfer auf, der diese Rollen verteilt.
Das stimmt, das ist ein Autosakramental und das ist uns auch nochmal sehr, sehr fremd. Das kommt aus dem Barock und das war ein Stück, das wurde aufgeführt zu Fronleichnam. Und das war nicht nur ein Stück, das war ein Fest, eine Feier in einer Dimension, die wir uns fast nicht vorstellen können. Also der Barock hat die größten Feste der Menschheitsgeschichte ausgerichtet. Da gab es Wasserspiele, Feuerwerk. Da hat man Menschen aus der ganzen Welt buchstäblich nach Spanien geschifft, um Völkerschauen zu machen. Also es war üppig und dekadent und lebensfroh und sehr, sehr groß. Und Calderón de la Barca war der erste Dichter dieser Zeit, aber er ist eben vor Shakespeare. Vor dem psychologischen Theater, bei Calderón gibt es keine Figuren, bei ihm gibt es Allegorien, Sie haben es schon gesagt, den Reichen, den Armen, die Gnade, die Weisheit und noch einige weitere dieser sehr stereotypen Figuren. Und die große Frage war natürlich, wie bringen wir das ins 21. Jahrhundert?
Was haben Sie aus dem Calderón gemacht?
Wir haben die Figuren behalten und wir haben eine Behauptung in die Welt gesetzt, nämlich, dass das Welttheater abgesagt wird, weil niemand mehr Lust hat, seine Rolle zu spielen. Und dann kommen aber die Kinder und die reklamieren das Spiel und verlangen, dass noch einmal gespielt ist. Und weil ihnen niemand helfen will, spielen sie das Welttheater dann alleine.
Und wie wird die Frage der Rollenverteilung, wie geht die aus? Sie haben auch da sehr deutlich als Autor eingegriffen.
Ja, wir erzählen ein ganzes Leben. Das Leben einer Frau, der Emanuela, die als Kind beginnt und durch alle Lebensstationen ihre Rollen verändert. Die Rollen des Welttheaters werden zu Stationen in ihrem Leben. Sie wird älter und wie sich das Leben halt so gestaltet. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Wir müssen abtreten und die Frage ist, wie es weitergeht. Denn dass es weitergeht, dass immer wieder neue Generationen kommen, Kinder, die diese Welt beschreiben wollen, beleben wollen, das ist ja auch eine Tatsache. Und ich glaube, diese doppelte Dimension der Existenz, dass es für uns zwar zu Ende geht, aber das Leben selbst geht weiter, das ist Inhalt und Thema des Welttheaters.
Haben Sie ein feministisches Stück geschrieben?
Das war gar nicht anders zu machen. Ja, also erstens ist der Mensch in der Revolte ist eine Frau. Das ist nicht das erste Mal bei meinen Stücken so. Ich habe sehr viele weibliche Heldinnen. Und das andere ist, dass das Welttheater maßgeblich von Frauen gespielt und organisiert wird. Und alleine die performative Wirkung dieser vielen hundert Frauen auf der Bühne, das ist unabweislich feministisch.
Das System ist sehr starr und festgefügt bei Calderón. Da wankt nichts, keine Kirche, keine Hierarchie. Wenn Sie die Rollen betonen oder die Rollenfindung auch des modernen Menschen, dann ist ja das Nicht-Festgelegte, das Fluide, die Verweigerung von Zuschreibungen tatsächlich ein Kennzeichen dieser Zeit, auch der Identitätsdiskurs. Was hat Calderón oder was haben Calderón und Lukas Barefus den Menschen dieses Zeitalters zu sagen?
Das stimmt, was Sie sagen. Wir haben den Anspruch, unsere eigene Lebensgeschichte zu schreiben, uns zu gestalten, uns zu verwirklichen, uns unsere Rollen auszusuchen. Gleichzeitig müssen wir aber auch eingestehen, dass wir in wesentlichen Momenten nicht über unser Leben bestimmen und entscheiden. Die Krankheiten, die Glücksfälle, die Unglücksfälle des Lebens, die schlagen immer noch genauso schicksalshaft zu wie bei Calderón. Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass wir in unserer Zeit sehr alleine sind mit diesen Fragen und selten eine gesellschaftliche Resonanz für diese ersten und letzten Fragen finden. Und das Welttheater, und deshalb ist es auch so ein großer Erfolg seit 100 Jahren, die Menschen strömen zu Zehntausenden nach Rheinsiedeln, weil es eine Frage betrifft, die sich jeden Menschen stellt.
Danach wollte ich gerade fragen, nach dieser Art von Attraktivität eines solchen Mysterienspiels. Der Jedermann stellt ja auch sowas Ähnliches dar, wenn auch aus einer ganz anderen Zeit. Eigentlich kann man doch heute sowohl mit der Sache als auch mit der Sprache wenig anfangen. Und trotzdem gibt es dieses Faszinosum.
Ja, da müsste man jetzt nach Einsiedeln fahren. Wir haben natürlich schon eine Behauptung in die Welt gesetzt, dass das trotzdem noch funktioniert, weil die Menschen in Einsiedeln haben es 100 Jahre lang bewiesen, in ganz verschiedenen Zeiten und auch durch viele Krisen hindurch, dass das Theaterspielen, die ursächliche Freude an diesem gemeinsamen Theaterspiel, dass das etwas ist, das die Menschen verbindet. Und das ist immer zeitgemäß.
Jetzt sind Sie ja aber ein sehr politisch denkender Mensch, Lukas Barefuß. Sie klagen an, wie wir die Erde ausbeuten, wie Europa sich bereichert auf dem Rücken von ganz vielen, was der Kapitalismus anrichtet. Sie klagen an die Schweizer Verhältnisse im Besonderen. Mussten Sie Ihr politisches Gewissen in diesem Fall außen vor lassen?
Das musste ich überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass man zur richtigen Gelegenheit die richtige Sache machen sollte. Und wir kommen doch nicht umhin festzustellen, dass wir in sehr, sehr politisierten Zeiten leben und dass wir uns fast gar nicht mehr anders begegnen können als politisch und dass die politischen Gräben zwischen den Menschen so tief sind. In Einsiedeln beim Welttheater geht es um etwas anderes, um eine Begegnung über das Theater, über die Kunst. Und das ist ein Freiraum und das ist auch ein Raum, wo man kreativ sein kann und trotz aller unterschiedlichen Haltungen sich finden kann in einem wunderbaren Fest, weil das ist es eigentlich zuerst. Es gibt auch diese anarchische Freude daran, einfach eine Riesenparty zu feiern, einen Sommer lang die größte Show des Universums auf die Bühne zu stellen.
Und damit meint der Schweizer Schriftsteller Lukas Barefuß nicht die Abschlussfeier der Olympischen Spiele, sondern das Welttheater Einsiedeln, das in diesem Jahr 100. Geburtstag feiert. Und jetzt noch die Kulturmeldung mit Henning Hubert, eines seiner Themen, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels.
Dort steht nicht nur die Preisträgerin fest, es ist schon länger bekannt, dass es die auf osteuropäische Geschichte spezialisierte Historikerin und Journalistin N. Applebaum ist. Seit heute ist auch klar, wer die Laudatio halten wird, die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa. Der Börsenverein will damit auch ihren Einsatz für Menschenrechte würdigen. Irina Scherbakowa ist wie Applebaum Historikerin und hat über das Leben und Überleben unter Stalins Terror geschrieben. Sie hatte die einstige russische Menschenrechtsorganisation Memorial mitbegründet. Zu hören sein wird die Laudatorin am 20. Oktober in der Frankfurter Paulskirche. Gut drei Jahrzehnte lang war ein Wiener Opernball ohne ihn nicht denkbar, ohne Richard, Spitzname Mörtel Lugner. Der österreichische Bauunternehmer lud Hollywood-Stars und It-Girls in seine Loge und sonnte sich in Frack und Zylinder in ihrem Glamour. Von Sophia Loren über Ivana Trump, Paris Hilton zu zuletzt Priscilla Presley. Spannend war immer, wie lange sich der Stargast Seite an Seite mit Lugner in Wien zeigte. Besonders rar machte sich vor 10 Jahren Kim Kardashian.
Sie ist halt extrem zickig, würde ich sagen.
Heute ist Richard Lugner in Wien gestorben. Er führte 6 Ehen und wurde 91 Jahre alt. Österreichs Bundeskanzler Nehammer nannte ihn ein Original, das sich nie verbogen hat. Der schillernde Bauunternehmer hat in Wien nicht nur sein Einkaufszentrum Lugner City errichtet, sondern dort 1975 auch Österreichs erste Moschee gebaut. Der Antisemitismus-Skandal auf der 15. Documenta hatte monatelang die Feuilletons beschäftigt. Ein juristisches Nachspiel wird es nicht geben. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main hat eine ältere Entscheidung der Staatsanwaltschaft Kassel bestätigt, keine Ermittlungsverfahren aufzunehmen gegen Verantwortliche und Künstler wegen Volksverhetzung und Beleidigung. Die Nachrichtenagentur EPD zitiert einen Sprecher. Die Kasseler Entscheidung entspreche dem Sach- und Rechtsstand. Deshalb wurden Beschwerden gegen sie verworfen. Anzeige hatten insgesamt 25 Bürger, Vertreter jüdischer Institutionen und Verbände sowie Nachfahren von Holocaust-Opfern erstattet. Für sie hatten einzelne Kunstwerke einen antisemitischen bzw. volksverhetzenden Charakter, vor allem das Großgemälde People's Justice. Laut Staatsanwaltschaft hätten Prüfungen jetzt ergeben, dass ein Anfangsverdacht wegen einer verfolgbaren Straftat nicht gegeben ist. So sei nicht hinreichend gesichert, dass sich die Darstellung des Geschäftsmanns und des Mossad-Agenten pauschal gegen Menschen jüdischen Glaubens oder die jüdische Kultur schlechthin gerichtet hätten.
Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend und darin hören Sie Beiträge unter anderem zur Debatte um das Waffenrecht oder über die schweren Brände bei Athen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.